Gott ist ein großer Gott. Er tut Dinge, die menschlich nicht möglich sind. Und wenn wir solche Geschichten hören, dann sollen die dazu dienen, dass wir unseren Glauben erweitern und auferbauen. Ja? Und genau darum geht es heute in meiner Predigt. Es soll um Glauben gehen. Ja, wir haben in den letzten Wochen einiges in Bezug auf unseren Weinschlauch gehört, ne? Wenn man da so über Weinschlauch und Gemeinde redet. Ich persönlich weiß nicht, ob diese Anwendung so hundertprozentig richtig ist von diesem Bibeltext, aber wir reden immer davon, dass Gemeinden und so weiter Weinschläuche sind. Und wir haben einigermaßen über den Weinschlauch gesprochen in den letzten Wochen, was wir möchten, was wir nicht möchten und so weiter und so fort. Und wir möchten heute Morgen etwas hören über das, was in den Weinschlauch reinkommt. Okay, den neuen Wein. Amen. Der Weinschlauch, der existiert dafür, dass der neue Wein konserviert werden kann. Okay? Aber ohne neuen Wein ist der Weinschlauch nicht notwendig. So, was habe ich mir gedacht? Es geht also um das Thema Glauben. Ja, und Joel 3, die Verse 1 bis 5, sagen Folgendes. Für die, die in der Signalgruppe sind, ich hatte mal während der Woche diese Prophetie eingestellt, einer 90-jährigen norwegischen Oma von 1968, die einige von euch dann vermute ich, hoffe ich, wünsche ich mir gelesen haben. Und ich glaube, dass Paulus ja schon glaubte, dass wir am Ende der Zeit sind, in der Endzeit leben und so weiter. Er hat sich da die Endzeit hat angefangen, als Jesus in den Himmel gegangen ist, aber wir haben heute eine größere und stärkere Erwartung, dass Jesus tatsächlich bald wiederkommt. Und wenn wir uns die Prophetie der Norwegerin anschauen, finde ich, das hat echt krasse Inhalte, echt spannend, wo wir mit den Ohren schlackern und denken, eieiei. Ja, also wenn du sie noch nicht gelesen hast, sie ist verfügbar. Deshalb glaube ich, wir leben in spannenden Zeiten, zu denen auch Joel 3 passt. Und zwar prophezeit Joel da und nach diesem, ja, und wenn das da steht, nach diesem, ist das immer ein spannender Ausdruck, weil es sich auf irgendetwas bezieht, was vorher stattgefunden hat. Und das kannst du in dem Kapitel davor lesen. Okay? Also Joel 3, die Verse werden richtig schön, wenn du vorher Joel 2 gelesen hast und guckst, was Gott dort sagt. Und er sagt, der Herr, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Ja, der Herr verspricht, dass er seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Ja, das ist das, worauf wir unseren Glauben setzen, dass wir eine große Erweckung erleben werden, bevor der Herr wiederkommt, weil wir daran glauben, dass Erweckung viele Zeichen und Wunder mit sich bringen wird, aber dass Erweckung ein Ausdruck von Erweckung sein wird, dass Menschen Jesus Christus erkennen. Dass Menschen umkehren, Buße tun und Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser finden. Joel sagt, es kommt der große und schreckliche Tag des Herrn. Ja, und wir sagen immer, ja, Gott ist Liebe. Ja, Gott ist auch Liebe, aber Gott, er ist auch gerecht. Und wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann wird dieser Tag für dich ein schrecklicher Tag werden. Ja, das braucht man nicht schön zu reden, aber Gott ist Liebe, er ist immer für dich zugänglich Und wenn du sein Sohn bist, wenn du seine Tochter bist, dann wird dieser große und schreckliche Tag für dich kein schrecklicher Tag, sondern ein großartiger Tag werden. Ja? Und wir möchten heute Morgen etwas reden, oder ich rede, ihr hört zu. Wir möchten also ein bisschen reden und hören über die Größe Gottes. Ja, ich habe mir die Frechheit erlaubt, eine Konserve rauszuholen, die ich im Oktober 2020 schon mal gepredigt habe. Ja, aber da wir ja von Hoxha gehört haben, dass wir eh nicht mehr als 10% wissen von dem, was früher gepredigt wurde, denke ich, dann werdet ihr 90% Neues hören. Ja, wer weiß denn, wo wir im Oktober 2020 waren? Also ich frage gar nicht nach der Predigt, aber überleg mal, wo wir Oktober 2020 waren. Tennishalle. Könnt ihr euch erinnern, dass wir Gottesdienste gemacht haben in der Tennishalle? Die Umstände waren blöd, aber die Gottesdienste waren toll. Ja, es war für uns so eine kreative Möglichkeit, ja, dass wir uns versammeln konnten als Gemeinde mit Abständen und so weiter und so fort, dass wir die Gottesdienste präsenzmäßig nicht ausfallen lassen mussten. Und ich habe im Oktober 2020 über ein Buch gesprochen. Das heißt, wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street. Ja, wahre Geschichten, also wahre Geschichten. Nicht nur eine Geschichte, sondern eine wahre Geschichte. Ja, kleiner Spaß. Also, es geht um wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street. Ja, ich weiß gar nicht, ob dieses Buch aufgelegt ist, ob du das kaufen kannst. Ja? Hey, wenn du dieses Buch nicht gelesen hast, gebe ich dir einen Tipp. Zieh es dir rein. Ja? Zieh es dir rein. Ich will nicht das falsche Wort benutzen, aber es ist unglaublich. Also es ist wirklich dein Glauben herausfordern, was du da liest, was Gott getan hat. Ja? Und wir lesen gerne im Neuen Testament über Zeichen und Wunder, denken ja, ja vor 2000 Jahren und so weiter. Aber was echt in der Azusa Street geschehen ist, im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? 1906, du kannst es einfach nicht wegdiskutieren. Ja, das hat Johannes nicht erfunden. Ja, und das hat Matthäus nicht dazu geschrieben. Ja, sondern der Autor dieses Buches, er ist, ich weiß gar nicht, wie man es politisch korrekt sagt, indigener Abstammung. Und in seinem Stamm in Nordamerika hat er den Job gehabt, er war ausgebildet als Geschichtenerzähler. Er war derjenige, der ausgebildet wurde, die Kultur seines Stammes, die Geschichten seines Stammes detailgetreu weiterzuerzählen. Und dieser Mann, von Gott vorbereitet, er traf 40 Jahre später Augenzeugen dieser Azusa Street-Erweckung, die damals, Anfang des 19., 20. Jahrhunderts, Teenager waren und in der Azusa Street dabei waren und auch gedient haben als Teenager. Und er führte 60 Jahre später Interviews durch mit den Leuten, die irgend so ein spezielles Altenheim hatten, wo die alle zusammen abhingen und so weiter und alt wurden, weil sie die Gemeinschaft miteinander so brauchten und genossen und so weiter und so fort. Und da ging er hin und führte Interviews durch. Und dann hat er diese Interviews, die er als Geschichtenerzähler ganz detailgetreu abgespeichert hat, noch 30 Jahre für sich behalten. Weil er sagte, ich spürte den Frieden Gottes nicht, diese Sachen zu veröffentlichen. Es ist noch nicht an der Zeit. Und dann 30 Jahre später, 1998 war das, glaube ich, schrieb er dieses Buch und schmiss es auf den Büchermarkt. Und wir möchten ein bisschen daraus hören. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, wir haben einen Auftrag, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und ich möchte heute Morgen diesem Auftrag nachkommen, die großen Taten Gottes euch zu verkünden. Ja, denn es geht darum, dass wir Dinge hören, die wir bisher vielleicht nicht kannten, ja, und dass Dinge anfangen, unsere Glaubenserwartungen zu verändern. Okay, ich lese euch nachher noch, ich kann euch das jetzt noch vorlesen. So, da wird zum Beispiel in diesem Buch ein Mann zitiert, der heißt Bruder Garcia. Das habt ihr jetzt auch nicht auf den Zetteln. Der sagte Folgendes. Er war dabei und er sagt, wenn du zur Azusa reingingst, dann wurdest du geheilt. Je öfter du daran teilnahmst, desto größer wurde dein Glaube und desto mehr Dinge passierten dann, weil dein Glaube sich aufbaute, während du anderen Menschen zusahst, wie sie glaubten. Bald darauf hattest du keinen Zweifel mehr, dass wenn du selber zu jemandem gehen würdest, er oder sie geheilt würde. Nach einer Weile besaß man ganz natürlich die Kühnheit, zu jedem zu gehen und zu proklamieren, Gott wird dich heute Abend heilen. Okay? Glaube, er wird in uns aufgebaut, auch dadurch, dass wir Dinge sehen und es für uns ganz normal wird, dass wir anfangen zu glauben, dass Gott tatsächlich übernatürlich wirkt, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist und dass Glaube in unserem Leben als Christen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja, der Glaube ist wichtig für deine Errettung. Ja, es gibt einen spezifischen Glauben, der Gehorsam, der aus Glauben kommt. Ja, und Glaube hat nicht unbedingt etwas damit zu verstehen, damit zu tun, dass du verstehst, was gerade vor sich geht. Okay? Glaube erlöst sich von bestimmten rationalen Erklärungsmustern. Ja, warum hat Gott denn jetzt geheilt? Ja, weiß ich nicht. Ja, weil er den einfach liebt. Aber ich kann das jetzt nicht groß erklären und muss es auch nicht erklären. Ja, ich muss Gottes Wirken und seine Aktion unter uns nicht auf ein rationales Niveau runtersenken, weil Gott einfach Gott ist und nicht Mensch. Und die Bibel sagt ganz klar, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen glauben, wir sind dazu aufgerufen zu glauben, nicht zu verstehen. Wir sind dazu aufgerufen zu glauben. Und viele Dinge wirst du nicht verstehen und ich auch nicht. So, in diesem Gedenken wollen wir die großen Taten des Herrn verkünden. Eins. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts nahm die Herrlichkeit des Herrn in dieser ehemaligen Lagerhalle und den zugehörigen Stallungen Wohnung und setzte 3,5 Jahre lang, 24 Stunden täglich und 7 Tage der Woche schöpferische Heilungswunder frei. Fehlende Gliedmaßen wuchsen da, wo keine gewesen waren. Augäpfel füllten leere Augenhöhlen, Krebsgeschwüre fielen ab und Menschen wurden wiederhergestellt, als die Shekinah-Herrlichkeit das Gebäude füllte, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ich glaube an diese Herrlichkeit Gottes und ich will die sehen. Ja? Ich glaube an diese Herrlichkeit. Ich habe ein bisschen davon schon in meinem Leben schmecken dürfen und ich glaube, dass es die gibt. Die Herrlichkeit Gottes, eine Herrlichkeit, die wir bisher nicht kennen. Und ich sagte, wenn Gott sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, warum dann nicht auch in Wesel? Zwei. Dieselbe Herrlichkeitswolke wohnte während der Erweckung 3,5 Jahre lang Tag und Nacht im Gebäude der Azusa Street Mission und war selbst noch um das Gebäude herum zu spüren. An manchen Abenden konnte man sogar Flammen sehen, die vom Dach der Mission in den Himmel schossen und auf Flammen trafen, die vom Himmel auf die Mission herabkamen. Die Kinder spielten in der Herrlichkeitswolke, welche die Atmosphäre erfüllte, sogar Verstecken. Also das ist was, das fordert mich persönlich schon heraus. So, weil ich denke irgendwie, wenn Gott so heilig ist und so weiter, warum spielen die Kinder dann da Verstecken drin? Ja. Aber es wird berichtet, dass die Menschen sich in die Herrlichkeitswolke einfach hineinlegten. Ja, je nach Niveau war sie mal tiefer, höher und so weiter. Aber es war also eine tatsächliche Wolke, ne? Sowas wie Nebel, den man sehen konnte. 3. Anderson sagte, es sei schwierig, die Schekina-Herrlichkeit zu erklären, da sie nur beschrieben, aber nicht verstanden werden könne. Wenn er manchmal das Gebäude betrat, war dort etwas wie ein Leuchten. Manchmal geschah es, dass, wenn Gott zu wirken begann, eine rauchähnliche Substanz noch heller leuchtete. Man konnte durch sie hindurchgehen und manchmal war es so, als würde sie sich regelrecht durch den Raum wälzen. Man konnte keinen Ventilator nehmen, um sie hinauszupusten, noch konnte man sie einsammeln. Bruder Anderson gab zu, er habe es versucht, da es so greifbar aussah. Er erinnerte sich, dass der Nebel manchmal so dicht wurde, dass er das ganze Gebäude erfüllte. Selbst Seymour, das war der Leiter, war von diesem dichten Nebel, der den Raum erfüllte, fasziniert. Es gab sogar Momente, in denen Seymour mit den Füßen mit der dicken Wolke spielte. Bruder Anderson war von der Herrlichkeit beeindruckt und beschrieb sie so, als würde ein Teil des Himmels herunterkommen. Man konnte durch sie hindurchgehen, sich in sie hineinsetzen, seine Hände hindurchgleiten lassen, sie einatmen, jedoch konnte man sie nicht einfangen. Eine andere Person wird beschrieben, ihre Augen erfüllten sich mit solch einer Freude, als sie mir erzählte, wie gerne sie mitten in der nebelartigen Wolke war. Körperlich war sie so klein, dass, wenn sie sich hinsetzte und die Wolke an Intensität zunahm, ihr der Nebel bis zum Nacken reichte. Wie ein Kind hatte sie dann Spaß und spielte darin. Oft legte sie sich einfach nur hinein und atmete ihn tief ein. Sie konnte die Energie darin spüren und beschrieb, dass es wie purer Sauerstoff für ihre Lungen war. Sie konnte die Wolke auch riechen. Der Duft war für sie wie der von Flieder. Andere beschrieben ihn wie ein Geruch von Rosen. Das Aroma war abhängig von dem Teil des Gebäudes, in dem man sich zu dem Zeitpunkt befand. 4. Es steht außer Frage, dass seine Salbung von Gott kam. Also es bezieht sich auf Seymour, den Leiter der Erweckung. Er war ein Afroamerikaner. Er war auf einem Auge blind. Wir sind in der Zeit der Rassentrennung in den USA, wo gemischte Gottesdienste Seltenheit waren oder gar nicht stattfanden. Und er hatte eine wirklich interkulturelle Gemeinde. Seymour war ein Mann, der sich eine Kiste auf den Kopf packte und sich vorne in den Gottesdienst setzte. Er kam oben aus dem Obergeschoss, wo er wohnte, irgendwie oder sich vorbereitete, runter in den Versammlungssaal, setzte sich dorthin und stülpte eine Kiste über seinen Kopf, eine Pappkiste. Ne? Und dort wartete er darauf, bis Gott ihm das Signal gab, jetzt soll es losgehen. Ja, und dann gab es Tage, da wartete er jetzt 10 Minuten, und es gab Tage, da wartete er eine Stunde mit einer Pappkiste auf dem Kopf. Also, 4. Es steht außer Frage, dass seine Salbung von Gott kam. Sie erzählte, eine andere Frau, dass einen eine Art elektrischer Schlag traf, wenn man Seymour berührte. Der Strom war so stark, dass sie fast bewusstlos wurde, als sie ihn das erste Mal in einer Versammlung berührte. Selbst Seymours Frau, ne, seine Frau Jenny Moore, musste nachts häufig das Bett verlassen und sich auf das Sofa legen, da sie ihn während der Nacht nicht berühren konnte, ohne die Elektrizität zu spüren. 5. Einige Male war Anderson Zeuge dessen, wie Seymour Heilungen an einzelnen Personen durchführte. An eine dieser Heilungen konnte sich Anderson besonders gut erinnern. Ein Mann, dessen Gesicht verunstaltet und mit kleinen Tumoren übersät war, kam zu Bruder Seymour. Der entstellte Mann sah sehr unansehnlich und hässlich aus. Als Seymour für ihn betete, fingen die Tumore des Mannes augenblicklich an, von seinem Gesicht abzufallen. Sein Gesicht war völlig wiederhergestellt und einige Helfer kamen und räumten die abgefallenen Tumore auf. Ich möchte dich dazu einladen, dir heute Morgen nicht die Frage zu stellen, warum das gerade hier nicht passiert. Okay? Das ist heute Morgen nicht das, worauf wir hinaus wollen. Sondern wir wollen einfach mal festhalten, dass sowas passiert. Okay? Wir wollen unseren Glauben erweitern, dass sowas möglich ist. Und auch in vielen anderen Kontinenten, so viele haben wir nicht, aber auf anderen Kontinenten passieren wirklich bahnbrechende Zeichen und Wunder. Und halt in Europa im Moment nicht. Okay, aber das bedeutet nicht, dass Gott das nicht drauf hat. Sechs. Hier die Geschichte. Eine Dame, die einen langen Stock in der Hand hatte, kam in die Versammlung. Sie konnte kaum atmen und sah aus wie ein Skelett. Sie hatte sich etwa um 3 Uhr nachmittags auf den Weg zur Azusa begeben, erreichte das Lagerhaus aber nicht vor 6 Uhr abends, obwohl sie nur 3 Kilometer von Azusa entfernt wohnte. Wie ein Kind, das gerade laufen lernte, kam sie einen kleinen Schritt nach dem anderen voran, indem sie ihren Stock vor sich platzierte und ihren Fuß nachzog. Diesen ermüdenden Prozess wiederholte sie, bis sie schließlich die Erweckungsveranstaltung erreichte. Sie erinnerte mich an die Frau in der Bibel, die wusste, dass sie geheilt werden würde, wenn sie nur den Saum des Gewandes Jesu berührte. An diesem Abend in der Azusa war diese Frau fest entschlossen, geheilt zu werden. Sie kam herein und schaute sich um, als würde sie den Raum durchforschen. Irgendwann trafen ihre Augen die von Laura. Mit dem Finger auf sie zeigend, sagte sie: "Dies ist die Dame, von der ich möchte, dass sie für mich betet." 7. Schwester Laura ging zu ihr hin und sagte: "Mutter, was kann ich für Sie tun?" Ihre nächsten Worte waren tief bewegend. "Wenn Gott mich nicht heilt, werde ich die Nacht nicht überleben. Ich werde sterben. Die Ärzte sagen, dass der Krebs meine Lungen aufgefressen hat. Ich kann kaum noch atmen. Seit nun schon einem Jahr habe ich ständig an Gewicht verloren." Diese liebevolle, kraftlose, ältere Dame wog lediglich noch etwa 30 Kilo und war circa 1,60 Meter groß. Sie bestand förmlich nur noch aus Haut und Knochen. Schwester Laura legte ihre Hände auf sie und betete für sie. Sofort war sie in der Lage, normal zu atmen. In den darauffolgenden 3 Stunden nahm sie vor Ort beachtliche 20 Kilo zu, obwohl sie überhaupt nichts aß, sondern lediglich die Schekina-Herrlichkeit einatmete. Sie sagte: "Meine Lungen tun nicht mehr weh. Ich kann so atmen, wie ich es als junger Mensch konnte. Oh ja. An diesem Abend gab es ein großes Fest. Schwester Laura war gerne öfter mal laut. Als sie mit dieser liebevollen Heiligen feierte, löste sich ihr Dutt und die Haarnadeln flogen in alle Richtungen. Acht. Lake, ein anderer Mann, berichtete: "Gott habe ihm in der Azusa Street gesagt, dass jede Krankheit..." Das ist John G. Lake. John G. Lake ist ein bekannter Evangelist, der nach Südafrika gegangen ist und dort wirklich auch Zeichen und Wunder erlebt hat. Er war in dieser Azusa Street Erweckung dabei und hat gesagt, er hat Gott ihm quasi gezeigt hat oder jemand ihm gesagt hat, er soll dorthin gehen, um sich diese Salbung auch geben zu lassen. Und John G. Lake berichtete: "Gott habe ihm in der Azusa Street gesagt, dass jede Krankheit, die mit ihm in Kontakt kommen würde, absterben würde. Als in Südafrika die Beulenpest ausbrach, bestand er darauf, dass man ihm einige der lebenden Bakterien in seine Hände legte. Sie nahmen eine Probe von den Bakterien, die mit ihm in Kontakt gekommen waren, und sahen sich diese unter einem Mikroskop an. Oh mein Gott, sie sterben. Innerhalb von Sekunden starben diese Bakterien." Ein anderes bezieht sich auf einen Mann namens Fox. Das war Gottes Vorbereitung, also in der Susa Street, für die großen und mächtigen Wunder, die Fox in Indien tat. Eines, was der Heilige Geist ihn lehrte, war, dass die Menschen nicht nur einer nach dem anderen geheilt werden. Er erinnerte sich an einen Lehrer der Zeichensprache, der seine Klasse, die aus völlig tauben Menschen bestand, zur Versammlung brachte. 9. Warum habe ich sie hierher gebracht, wenn sie ihnen doch eigentlich die Gebärde... Warum haben sie sie hierher gebracht, wenn sie ihnen doch eigentlich die Gebärdensprache beibringen wollen? Da all die Leute heute geheilt werden, werden sie danach arbeitslos sein, überrascht den Bruder Fox. Der Lehrer, der sich scheinbar über seine Jobsicherheit keine Gedanken machte, antwortete darauf mit offensichtlichem Unglauben: Sie sprechen, als würden sie gleich alle wieder hören können. So ist es. Sie werden alle geheilt sein. Der Heilige Geist ermutigte Bruder Fox, diese Worte zu sprechen. Es handelte sich um eine Gruppe von etwa 35 tauben Menschen. Ohne zu zögern, versuchte Bruder Fox, den Menschen mit Gesten zu vermitteln, dass sie sich alle an den Händen fassen und einen Kreis bilden sollten. Er schaute den Lehrer an, der daneben stand, und sagte ihm: Offenbar haben sie keinen großen Glauben, deshalb begeben sie sich lieber zur Seite. 10. Nun werde ich meine Hände auf diesen Mann hier legen und mit ihm beginnen. Fox erkannte, dass sie kein einziges Wort, was er sagte, verstehen konnten. Der Lehrer fing an, über ihn zu lachen, da er ebenfalls wusste, dass sie ihn nicht hören konnten. Ohne zu zögern, flüsterte Bruder Fox in das Ohr des ersten Mannes und befahl dem Geist, herauszukommen. Das Wunder geschah sofort. Sobald der einst taube Mann hören konnte, geriet dieser in Begeisterung. Als die anderen sahen, dass er voller Freude war und hören konnte, wurde einer nach dem anderen geheilt, wie in einer Reihe von Dominosteinen. Innerhalb weniger Minuten waren alle geheilt und der Lehrer war arbeitslos. Hey, das ist unser Gott, Freunde. Das ist unser Gott, den wir lieben, das ist unser Gott, den wir dienen. Das ist unser Gott, der uns errettet hat. Gab mal unter den Teenies vor 2 Jahren oder so irgend so einen Spruch. Und er war: Ey, warum machst du das? Und die Antwort war: Ey, weil ich es kann. Ja, könnt ihr euch erinnern, die ihr Teens habt in dem Alter? Ey, warum macht er das? Ey, weil es kann. Ja? Und ich sag dir eins: Weißt du, warum Gott das macht? Weil er es kann. Ja? Ey, dein Gott kann. Dein Gott, der dich erlöst hat, der kann. Dein Gott, der dich gerufen hat, nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne, der kann. Gott kann. Gott hat es drauf. 11. Ein Mann beschreibt: Sein unvergesslichstes Wunder erlebte er mit einem großen, schlaksigen jungen Mann, der Anfang 20 knapp 2 Meter groß und über 100 Kilo schwer war. Als er die Versammlung betrat, roch er nach Alkohol, hatte eine Fahne und lallte vor sich hin. Ricks spürte eine Stimme in ihm, die ihm sagte: Bete für ihn. Als Ricks zu ihm ging, bemerkte er, dass er nicht nur betrunken, sondern auch blind war. Etwas perplex schaute Ricks den Mann an und fragte ihn: Du kannst nicht sehen, oder? Der Mann antwortete: Ja, deswegen bin ich ja hergekommen. Ricks, der nun etwas mehr Mitgefühl hatte, fing an, für den Mann zu beten. Dieser wurde nicht nur augenblicklich geheilt, sondern auch der Alkoholgestank war verschwunden. Eine Weile saß der Mann einfach nur schluchzend und weinend da und sagte dann schließlich: Es ist wirklich wahr, ich bin geheilt. Hier war ein blinder, obdachloser Alkoholiker, der durch die wunderwirkende Kraft Gottes geheilt worden war. Später in seinem Leben wurde dieser Mann von Gott als Erweckungsprediger gebraucht, und er gründete viele Pfingst- und Assemblies of God-Gemeinden im gesamten mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Auch das tut Gott. Wenn er sich zeigt und Glaube groß wird, dann wird Glaube aktiv, auch nach außen. 12. Er bemerkte auch, Bruder Anderson müsse wohl mit den Kängurus verwandt sein, so wie er herumhüpfte. Also wenn sich die Salbung manifestierte. Er beobachtete, dass Anderson manchmal so sehr in Begeisterung geriet, dass er auf die Bänke kletterte, um von dort aus noch alles besser sehen zu können. Wenn große Wunder passierten, sei Bruder Anderson häufig so ausgeflippt, dass er sich irgendwo in der Kirche wiederfand, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen war. Ich glaube, er wurde einfach vom Geist versetzt. 13. Das folgende Wunder brachte das Thema Heilung für mich auf ein ganz neues Level. Ich garantiere Ihnen, dass wenn Sie heute irgendjemanden fragen würden, ob ein Down-Syndrom geheilt werden könne, es jeder verneinen würde. Wenn Schwester Dundee heute bei uns wäre, würde sie in etwas anderes bestätigen. Sie betete für etwa 2 Dutzend, die von diesem Problem geheilt worden sind, und ich hatte das Glück, einen von ihnen treffen zu dürfen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern, aber damals, als ich ihn traf, war er ein kleiner alter Mann. Sein Gesicht hatte alle die Merkmale eines Menschen mit Down-Syndrom, doch war sein Verhalten ganz normal. Nachdem Gott ihn durch die Gebete von Schwester Dundee berührt hatte, wuchs er heran, wurde Professor für Musik und lehrte an einer kalifornischen Universität. Wir kämpfen uns zum Abitur. 14. Gott hatte Jona berufen, um das Evangelium zu predigen. Es gab nur ein Problem. Also Jona war ein Mann, nicht der Jona aus der Bibel. Gott, ich kann die Bibel nicht predigen, bevor ich sie nicht lesen kann. Ich kann weder lesen noch schreiben und du weißt das, klagte Jona eines Tages. Und so kam Bruder Jona zu Azusa, wo Bruder Samor ihm die Hände auflegte und für ihn betete. Jona hörte, wie Gott zu ihm sagte, nimm die Bibel, öffne sie und fange an zu lesen. Er nahm seine Bibel, schlug die erste Seite auf und konnte ganz plötzlich alles verstehen, was er las. Innerhalb einer Woche las er die komplette Bibel. Danach war seine Fähigkeit zu lesen wieder verschwunden. Ich konnte ihm irgendeine Frage zur Bibel stellen und er konnte mir den bezugnehmenden Vers zitieren. Ich konnte sagen, was steht im Buch Habakuk? Daraufhin zitierte er mir das komplette Buch fehlerlos, Wort für Wort. Garcia war dort, als der Arm herauswuchs. Bruder Tommy, dieser Mann hatte kein Kugelgelenk in seiner Schulter. Der Arm war ihm komplett herausgerissen worden. Ich war nah genug an ihm dran, um seine Schulter gut sehen zu können. Ganz plötzlich sah ich, wie die Knochen herauskamen und sich um diese dann das Fleisch bildete. Der Arm des Mannes schoss einfach heraus und mir kam es vor, als habe es lediglich Sekunden gedauert. Für Garcia war es, als würde er dieses Wunder in Zeitlupe betrachten, da er einfach überwältigt von dem war, was Gott da tat. Bruder Garcia war der Erste, der mir von der Prophetie Samos erzählte, dass es in etwa 100 Jahren eine Rückkehr der Shekinah-Herrlichkeit geben würde und eine Erweckung, die die Werke Gottes in der Azusa auch noch übertreffen werde. Ich lese nochmal. Bruder Garcia war der Erste, der mir von der Prophetie Samos erzählte, dass es in etwa 100 Jahren eine Rückkehr der Shekinah-Herrlichkeit geben würde und eine Erweckung, die die Werke Gottes in der Azusa noch übertreffen würde. Ja, 1906 plus 100 macht 2006. Okay, also Gott hat gesagt, er fängt etwas an, 100 Jahre später, was nicht mehr aufhören wird, bis Jesus wiederkommt. Ja, und wir haben vorher über Joel gelesen, was Joel gesagt hat, Joel 3, dass der Vater uns versprochen hat, dass er seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Ja, und die ganze Geschichte in der Azusa Street, sie fing damit an, dass Menschen anfingen, sich nach der Geistestaufe auszustrecken, etwas, was damals nicht populär war oder gelehrt wurde. sondern dass sie anfingen, sich danach auszustrecken, voll des Heiligen Geistes zu sein. Ja, dass sie sich ausstreckten nach der Gabe des Zungenredens. Ja, und dass die Herrlichkeit Gottes sich dann so lagerte, war die Konsequenz von dem, wonach sie sich ausgestreckt hatten. Ja. Ich glaube, dass wir als Menschen die Tendenz haben, Zeichen und Wunder zu nehmen und diese Zeichen und Wunder total wichtig zu finden. Ja. Aber im Grunde genommen soll jedes Zeichen und Wunder, was passiert unter uns, darauf hinweisen, dass Jesus Christus der Sieger ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Christus derjenige ist, dem alle Anbetung und alle Ehre gebührt. Das ist die Funktion von Zeichen und Wundern. Ja, es spielt für Gott in dem Sinne, ja, es spielt für Gott, glaube ich, nicht so, es ist nicht primär die Frage, ob du hier statt 60 Jahren 80 lebst, sondern die primäre Frage ist, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und Zeichen und Wunder, sie sind nicht in erster Linie dazu da, sie drücken natürlich die Liebe Gottes zu dir und mir aus, aber sie sollen auf die Macht Gottes hinweisen, sie sollen auf Jesus Christus hinweisen. Ja? Eine meiner Lieblingspredigten, Petrus läuft übers Wasser, ja, und da gehe ich auch gerne in den geistlichen Infight mit euch, wenn ihr das anders seht. Ja, Jesus und Petrus läuft übers Wasser und so weiter. Und das ist so genau der Teil, der uns hängen bleibt. Und Petrus läuft auf dem Wasser und läuft auf dem Wasser. Und wir sind auch alle dazu berufen, auf dem Wasser zu laufen und kommen aus dem Boot. Und auf dein Wort hin will ich aus dem Boot steigen. Kennst du den Satz? Auf dein Wort hin will ich aus dem Boot steigen, den steht da nicht und der steht auch sonst nirgendwo in der Bibel, ich habe das nachgeguckt, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht in der Geschichte darum, dass am Ende alle Menschen, alle Jünger, die im Boot sind, auch mit Petrus, sich vor Jesus niederwerfen und ihn anbeten und sagen, du bist der Sohn Gottes. Ja, darum geht es bei Zeichen und Wundern. Ja, natürlich drücken Zeichen und Wunder die Liebe Gottes und die komplette Erlösung Jesu aus, aber das Ziel dahinter ist, dass Menschen Jesus finden. Und das Ziel hinter jeder Erweckung ist, dass Menschen Jesus finden und nicht du dich wohlfühlst. Ja, es geht nicht bei Erweckung um einen Wohlfühlkarton, in den wir einsteigen und uns gut fühlen, sondern es geht darum, dass Gott sich manifestiert, damit die Herrlichkeit Gottes bis an die Enden der Erde getragen werden kann. Und wir haben die Beispiele gehört, hier oder ganz kurz gesehen, von Männern, die anschließend wirklich das Evangelium rausgetragen haben in der Kraft und in der Autorität des Heiligen Geistes. Ja? Und ich glaube, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn Gott Dinge 1906 in Los Angeles tun kann, dann kann Gott auch Dinge 2024 in Wesel tun. Ja, und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir darum beten, dass Gott unseren Glauben vergrößert, ja, dass Gott unseren Glauben stark macht. Es geht darum, dass wir unseren Glauben aufbauen lassen, dass wir anfangen, Gott für kleine Dinge zu glauben. Ja? Und du wirklich auch vor Gott alle Freiheit haben darfst und ihm sagen darfst, Herr, mein Glaube ist total klein. Herr, ich habe so, so viele Dinge in meinem Leben erlebt, die mir alle sagen, dass das Glauben Quatsch ist, dass das nicht existiert. Ja, und wir haben alle Erlebnisse in unserem Leben, die uns genau das Gegenteil erzählen, dass Gott nicht heilt, ja, weil wir Menschen gesehen haben, die krank gestorben sind. Ja, wir haben alle irgendwelche Erlebnisse in unserem Leben, die uns sagen wollen, dieser Glaube, er existiert nicht, ja, dieser Gott, dieses Glaubens, er existiert nicht. Ja? Und es geht darum, dass wir anfangen, dass der Geist des Glaubens der Geist Gottes, dass er kommt über uns und anfängt, lauter in unserem Herzen zu reden, als das, was wir um uns herum bisher in unserem Leben gesehen haben. Ja, Glaube ersetzt sich über rationale Argumente hinweg. Ja, und alles begann damit, dass die Menschen sich nach der Fülle des Heiligen Geistes ausgestreckt haben. Sie haben nicht damit begonnen, sich nach Zeichen und Wundern auszustrecken, sondern sie haben gesagt, Herr, wir bitten dich darum, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und mit deinem Geist taufst. Und der Rest waren Konsequenzen der Gegenwart Gottes, die dann fielen. Ja. Und ich möchte dich am Anfang von 2024 echt ermutigen. Setze deinen Glauben auf Gott. Setze deinen Glauben auf den Herrn, auch wenn du es nicht verstehst. Auch wenn du sagst, okay, Herr, ich verlasse jetzt meine sichere, rationale Zone. Ja. Und ich glaube nicht, dass der im Glauben zu wandeln etwas Bedrohliches ist. Ja, dass Gott nicht irgendwelche völlig strangen Dinge von dir erwartet, die er nicht vorher dir ins Herz gibt und du auf jeden Fall im Frieden des Herrn wandelst. Okay? Darum geht es nicht. Aber es geht darum zu glauben, dass Gott Gott ist. Es geht darum zu glauben, dass Gott übernatürlich ist. Ja? Gott ist nicht ein Mensch, der irgendwo an einem Hebel sitzt, in einer Schaltzentrale. Ja? Sondern Gott ist derjenige, wie wir am Anfang gesehen haben, der das ganze Universum geschaffen hat und das ganze Universum in der Hand hält. Und das Universum, es ist so groß, das habe ich mal bei einem anderen Vortrag gehört, eines Physikers, der hat gesagt, weißt du, was es das Universum interessieren würde, wenn sich die Erde irgendwann selber in die Luft jagt? Gar nicht. Das hat überhaupt gar keinen Einfluss aufs Universum. Ja, und wir als Menschen glauben, dass wir irgendwie hier der Mittelpunkt von der ganzen Geschichte sind. Und wir sind es nicht. Aber wir sind diejenigen, die Gott geschaffen hat als sein Ebenbild. Und wir sind diejenigen, die Gott geschaffen hat auf einem Planeten, der Lebensumstände hat, damit wir mit ihm in Beziehung treten können. Das ist das, was unser Gott auf dem Herzen hat. Und eine Beziehung zu leben in Fülle und Überfluss. Und dass wir anfangen, an einen Gott zu glauben, der wirklich groß ist und Dinge tun kann und nicht nur uns errettet hat. Nur. Ja, mit allem Respekt und mit aller Dankbarkeit. Aber Gott, er hat mehr drauf. Für was möchtest du Gott 2024 glauben? Das ist eine rhetorische Frage. Ich möchte keine Antwort haben. Ja, braucht jetzt niemand reinzurufen. Wofür möchtest du 2024 glauben? Wofür? Wofür möchtest du 2024 vertrauen? Was brauchst du 2024, was dir 2023 und vorher gefehlt hat? Was ist es? Mach dir mal Gedanken. Denk mal drüber nach. Wofür brauchst du Glauben? Vater, wir danken dir, Herr, für diesen Vormittag. Wir danken dir für dein Wort, Vater. Wir danken dir dafür, Herr, dass du dich so großartig offenbart hast. Herr, und wir verkünden heute Morgen deine großen Werke. Wir verkünden, Herr, dass deine Worte wahr sind. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Herr, und gemäß deines Wortes verkünden wir diese Dinge, Herr, die du vor 100 Jahren getan hast. Und wir danken dir dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Heiliger Geist, wir laden dich einmal mehr ein, dass du unter uns in dieser Gemeinde, in diesem Weinschlauch hier, echt alle Freiheiten hast, die du dir wünschst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst unter uns und wirkst. Laden dich ein, Geist Gottes, dass du unter uns Glauben hervorbringst, dass du Zeichen und Wunder tust, dass Menschen mit deinem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir möchten sehen, dass Menschen anfangen, in neuen Sprachen zu beten, Herr. Wir glauben daran. Vater, wir möchten sehen, dass Menschen dich erleben wie nie zuvor, Vater. Herr, wir möchten sehen, dass deine Herrlichkeit, Herr, zu uns nach Wesel kommt. Wir möchten sehen, wie diese Region erfasst wird von deiner Herrlichkeit. Vater, wir möchten sehen, wie unsere Kinder von deiner Herrlichkeit erfasst werden. Vater, wir wollen sehen, Herr, wie die Alten unter uns Träume und Visionen haben. Vater, wie junge Menschen in Gaben wirken, Vater, das, was du uns verheißen hast. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Wir reden oft über so viele Dinge, Heiliger Geist, was uns irgendwie wichtig ist für eine Gemeinde, aber in Wirklichkeit glauben wir, dass das Wichtigste du bist. Du, Geist Gottes, bist die wichtigste Person unter uns, um Jesus groß zu machen, um den Vater zu verherrlichen. Und dieser Ort, er gehört dir. Wir weihen dir unser Leben, wir weihen dir diese Gemeinde. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns für 2024 Glauben schenkst, dass der Glaube Auswirkungen in unserem Leben hat auf andere Menschen, dass der Glaube Auswirkungen hat auf uns, Herr, dass wir Dinge erleben, wie du unseren Glauben beantwortest und Dinge sich erfüllen. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt. Herr, ich gebe zu, dass es mir oft Glaube mangelt, dass es mir an Glauben mangelt, Vater, dass es mir an Glauben fehlt. Und ich bitte dich darum, dass du Glauben in meinem Herzen hervorrufst. Bitte dich darum, dass du Glauben in mir wachsen lässt und dass deine großen Taten, die du getan hast, dazu mich befähigen, wirklich meine Erwartungen größer werden zu lassen, weil du ein großartiger Gott bist. Wir laden dich ein, Herr, dass 2024 ein Jahr des Glaubens wird für uns, Herr, wo wir Dinge im Glauben in Anspruch nehmen für uns, Herr, wo wir erleben, wie du unsere Gebete im Glauben beantwortest, Herr, und wir Schritte nehmen können, die durch den Glauben an dich und an einen großen Gott bewirkt werden. Wir danken dir dafür. Herr, du bist großartig. Wir lieben dich. Vater, wir lieben dich. Herr, du bist es wert, dass wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Herr, du bist die Perle auf dem Feld, die wir gefunden haben, und wir sind bereit, alles, was wir haben, einzutauschen gegen diese Perle, dass wir dich haben dürfen. Wir danken dir, Vater, für diesen Vormittag, Herr. Wirke du, Geist Gottes, in unseren Herzen. Wirke du in unseren Herzen. Ich bitte dich darum. Im Namen Jesu. Amen.